Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Es sind Infektionskrankheiten wie andere auch. Der wichtige Unterschied aber ist, mit ihnen kann man sich vor allem beim Sex anstecken. Einige sexuell übertragbare Infektionen sind schmerzhaft, aber harmlos und von anderen deutlich gefährlicheren, etwa dem Immunschwächevirus HIV, merkt man zunächst wenig. An die 30 verschiedene Viren, Bakterien, Parasiten können sexuell übertragbare Infektionen verursachen. Es kommt darauf an, solche Infektionen möglichst früh zu erkennen und zu behandeln. Zum einen, um Schlimmeres zu verhindern, aber auch, um seine Partnerin oder seinen Partner zu schützen. Syphilis, HIV, Affenpocken und Co. sexuell übertragbare Infektionen, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00800 4464 4464, das ist die Nummer des Hörertelefons. Sie können natürlich Ihren Namen nennen, Sie müssen das aber nicht. Wir behandeln auch Ihre Fragen anonym. Rufen Sie an 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wenn Sie uns mailen, denken Sie bitte dran, Ihre Telefonnummer mit zu notieren in die Mail, damit wir Sie auch erreichen können. Um 10.35 Uhr haben wir die aktuellen Informationen aus der Medizin mit folgenden Themen für Sie vorbereitet. Bluthochdruck, wie strikt sollte der Blutdruck bei älteren Menschen eingestellt werden? Dann Schilddrüsenknoten, wird zu häufig operiert? Und Venenthrombose, warum sich eine längere Behandlung mit Blutverdünnern lohnt? Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns einen Aspekt unseres Hauptthemas nochmal genauer an. Da geht es dann um Familienplanung und sexuelle Gesundheit. Und danach widmen wir uns ganz Ihren Fragen, Ihren Berichten zum Thema sexuell übertragbare Krankheiten. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten im Studio vorstellen. Dr. Stefan Esser ist Leiter der HIV- und STD-Ambulanz und er leitet das Institut für translationale HIV-Forschung am Universitätsklinikum in Essen. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Esser.
Guten Morgen.
Eine Infektion, die eigentlich nicht wirklich neu ist, aber hat seit Frühjahr doch für sehr viel Furore gesorgt, die Affenpocken oder M-Pox, wie sie inzwischen genannt werden sollen. Was war das Besondere dieses Ausbruchs in eigentlich ja in ganz Europa?
Das Besondere war, dass es diesmal eher ein anderer Übertragungsweg war. Vorher war ja die Mpox-Infektion eher in bestimmten Regionen in Afrika verbreitet und eben auch viel bei Kindern. Und hier zeichnete sich relativ schnell ab, dass das über einen intimen Kontakt oder über eine Berührung eher übertragen wird, vor allen Dingen im Zusammenhang mit gemeinsamem Sex.
Wie sieht es die Situation im Moment aus? Man hört nicht mehr viel davon. Ist das ein gutes Zeichen?
Ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen, während wir ja so in den Sommermonaten sehr, sehr hohe Zahlen auch in Deutschland hatten. Geht es erfreulicherweise zurück. Gerade so seit Oktober ist die Zahl der Fälle deutlich zurückgegangen. Ich wollte letzte Woche schon sagen, wir haben keine mehr und wir haben uns allerdings gemeinsam getroffen und es gibt immer wieder doch noch vereinzelte Fälle.
Gemeinsam heißt Infektiologen in Deutschland.
Genau, und wir haben dann diskutiert, wer hat noch Fälle und es waren wirklich nur noch erfreulicherweise Einzelfälle, aber noch nicht, man kann noch nicht vollständig Entwarnung geben, es gibt immer noch Einzelfälle.
Und es ist ja eine Zoonose, das heißt, es gibt ein tierisches Reservoir für diesen Erreger. Und das heißt, er kann auch immer wiederkommen.
Davon muss man ausgehen. Also, dass jetzt nie wieder vorstellbar wird, dass Mpox sozusagen auf Menschen übergreift. Nein, das wird passieren können. Und ist auch die Frage, ob wir die sexuelle Übertragung weltweit jetzt schon komplett kontrollieren, glaube ich eher nicht. Trotzdem haben wir eine erfreuliche Entwicklung für Deutschland und Europa.
Medikamente, es gibt ein sozusagen Reservemedikament, das ist aber vorbehalten eben für ganz schwer verlaufende Infektionen. Auf der anderen Seite gibt es die Impfung. Da hieß es am Anfang, wir haben zu wenig Impfstoff. Hat sich da die Situation geändert inzwischen?
Ja, in Deutschland können wir sagen, wir haben in Deutschland ausreichend Impfungen und bieten die auch an und haben erfreulicherweise auch gerade in den Kollektiven, die von der Impfung am meisten profitieren, eine hohe Bereitschaft, sich auch impfen zu lassen. Und jetzt im Augenblick, da wir genug Impfstoff haben, sind wir nicht nur bei der Erstimpfung angekommen, sondern bieten jetzt inzwischen auch die zweite Impfung an, die ja für den vollständigen Impfschutz erforderlich ist. Mhm. Die Behandlung mit Medikamenten ist eher die Ausnahme. Wir haben bei dem jetzigen Ausbruch eher milde Verläufe. Wir wissen ja aus Afrika, dass es dort viele Todesfälle, vor allen Dingen bei Immunsupprimierten und HIV-Positiven gibt. Das ist bei dem Augenblick sexuell übertragenen Ausbruch eher die Ausnahme. Es gibt kaum Todesfälle, es gibt schwerwiegende Verläufe, aber am Ende übersteht man diese Infektion. Die Zeit der Krankheit ist sehr unangenehm, sodass wir selten systemisch therapieren müssen.
Ich wollte gerade sagen, also bei milden Verläufen seit Corona zucke ich da immer so ein bisschen zusammen, weil das heißt ja einfach nur, dass man nicht ins Krankenhaus muss. Trotzdem kann die Infektion einigermaßen unangenehm verlaufen. Hat meine Kollegin Barbara Weber erfahren, die mit einem Patienten oder ehemaligen Patienten gesprochen hat.
Die ersten Symptome, die relativ spät nach der Infektion erst aufgetreten sind, hatten in meinen Augen überhaupt keine Hinweise auf die Affenpocken, weil das eher Grippesymptome waren.
Jonas Schmidt ist 25 Jahre alt.
Dass es die Affenpocken sein müssen, ist erst dadurch klar geworden, dass ich irgendwann dann nochmal eine Woche später, nachdem die ersten Grippesymptome aufgetreten sind, festgestellt habe, dass ich jetzt eben so eine Pocke, so einen klassischen Fleck am Arm hatte. Und die Infektiologie, die ich dann aufgesucht habe, hat mir das auch ziemlich schnell bestätigt.
Auch ohne das Ergebnis der Laboruntersuchung abzuwarten, war für den Infektiologen die Diagnose schnell klar. Affenpocken. Das Problem daran, es gab keine Behandlung.
Und das Tecovirimat, das Medikament, was dafür in Frage kommen könnte, das war zu dem Zeitpunkt einfach absolut nicht verfügbar. Deshalb war das Einzige, was mir gegeben werden konnte, ein starkes Schmerzmittel, wo ich auch sehr, sehr dankbar für war, weil alle klassischen Schmerzmittel, die ich zu dem Zeitpunkt genommen hatte, haben nicht genügend Wirkung gehabt, um die Schmerzen zu lindern. Deshalb habe ich dann Tilidin verschrieben bekommen, ein Opioid, was auch ziemlich schlapp macht und dafür aber auch ziemlich dolle wirkt. Und zwei Penicillinspritzen habe ich bekommen und Cortison als Tablette nochmal für den Fall, dass da durch die Penicillinspritzen irgendwelche Nebenwirkungen auftreten.
Richtig geholfen hat die Behandlung nicht.
Es kam trotzdem viel, viel, viel mehr Pocken noch dann im Verlauf der Zeit auf. Also ich habe innerhalb der 3 Wochen, die ich da zu Hause war, insgesamt zwischen 20 und 30 von den Pocken an meinem Körper überall verteilt gefunden. An den unangenehmsten Stellen, also tatsächlich von Kopf bis Fuß waren welche und in der Nase und an den Armen überall. Ich würde behaupten, innerhalb der ersten Woche, nachdem die erste Pocke aufgetreten ist, waren dann auch schon alle da. Und dann ging es langsam, sehr, sehr langsam los, dass die dann verheilt sind.
In der Zeit durfte der Patient auf Anordnung des Gesundheitsamtes das Haus nicht verlassen, was er einfach auch nicht konnte.
Weil mich das halt wirklich sehr, sehr, sehr geschwächt hat. Ich war sehr außer Atem. Ich konnte nicht lange aufrecht stehen oder gehen, weil ich dann immer direkt wieder Luft holen musste. Selbst wenn ich von der Couch im Wohnzimmer rübergegangen bin zur Küche, um mir was zu essen zu machen. Danach musste ich dann erstmal wieder eine Viertelstunde mich ausruhen, was echt bekloppt klingt, weil eigentlich bin ich super fit.
Es dauerte gut 2 Monate, bis sich Jonas Schmidt wieder halbwegs gesund fühlte. Seither treibt ihn eine Botschaft um, die er auch offensiv auf Instagram verbreitet. Leute, passt auf, lasst euch impfen und steckt euch nicht an.
Ich finde es zum einen natürlich super, super wichtig, dass man die Gruppen, die besonders betroffen sind, Männer, die Sex mit Männern haben, dass man insbesondere die natürlich sensibilisiert, damit die nochmal eine Spur vorsichtiger sind. Aber es ist trotzdem dabei genauso wichtig, dass man klar macht, dass es eben nicht nur die betrifft.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Sind das typische Beschwerden gewesen, die der Patient geschildert hat nach der Infektion?
Ja, also nochmal zum milden Verlauf. Man sieht, was ein Mediziner als milder Verlauf hat und wie furchtbar das sich mitunter für Patientinnen und Patienten darstellt. Was wir noch sehen, sind massive Schwellungen der Genitalien, wirklich sehr, sehr unangenehm und hochgradige Schmerzen, was auch der Patient beschreibt. Vor allen Dingen im Anorektalbereich, also im Afterbereich, hochgradig schmerzhaft. Und deswegen ist eine erhebliche Belastung für den und Krankheitslast für den Patienten da und die Patientin. Und das andere, was ist, man kann natürlich auch diese Pocken super infizieren mit bakteriellen Erreger. Man muss also gut.
Also wenn man sich kratzt, oder?
Genau. Und deswegen muss man also auch gut darauf aufpassen, dass man das entsprechend pflegt und nicht noch zu den belastenden Affenpockeninfektionen, Mpox-Infektionen, weitere Komplikationen sich einfährt. Ne?
Jetzt haben wir sozusagen über aktuelle Entwicklungen gerade geredet. Es gibt aber auch ganz klassische, althergebrachte, sexuell übertragbare Infektionen, die in den letzten 20 Jahren eine dramatische Renaissance sozusagen erfahren haben. Also Syphilis, Gonorrhoe, da hat man ja lange gar nichts mehr von gehört und plötzlich sind sie wieder da. Wie kommt dann denn sowas?
Gut, die sexuelle Aktivität ist zum Glück weit verbreitet. Allerdings das Wissen über bakterielle Erkrankungen, die sexuell übertragen, ist schlecht. Weil viele wissen einiges über HIV, aber wenn wir jetzt mal in der Allgemeinbevölkerung fragen, wer weiß denn was über die Syphilis, wie steckt man sich denn damit an? Da sieht's nicht so gut aus, obwohl die Syphilis um ein Vielfaches ansteckender als eine HIV-Infektion ist. Also da reicht ja schon ein intimer Kuss und ich kann mir eine Syphilis einfangen. Das ist hinlänglich nicht bekannt. Von daher ist der Schutz schwieriger als zum Beispiel bei HIV und das Wissen ist schlechter.
Schutz meinen Sie, also Kondome helfen nicht immer. Also ich meine, klar, beim Küssen wäre es eh Quatsch, aber.
Also Kondome helfen sehr gut. Die Wahrscheinlichkeit, eine sexuell übertragbare Erkrankung zu bekommen, kann für alle sexuell übertragbaren Erkrankungen durch Kondome massiv gesenkt werden. Also ich kann nur sagen, Kondome nützen nach wie vor. Kann sein, dass man die nicht mag, ist okay, aber sie helfen sehr gut. Und zwar gegen alle Geschlechtskrankheiten, egal ob viral, bakteriell oder parasitär.
Auch bei Syphilis.
Auch bei Syphilis, weil häufig der Primäraffekt ist ja am Genital zum Beispiel. Und wenn dann der Bereich abgedeckt ist, dann stecke ich mich halt seltener an.
Vielleicht sollten Sie sagen, man weiß oder viele Menschen wissen wenig über bakterielle Infektionen. Was sind denn die klassischen Zeichen bei der Syphilis?
Bei der Syphilis habe ich im Anfang, und das ist das Tückische, ein schmerzloses Ulkus, eine Wunde. Da die nicht wehtut, heilt die auch von alleine wieder ab. Im Abflussgebiet gibt es dann im Allgemeinen geschwollenen Lymphknoten, der spült auch wieder ab. Dann treten auf einmal irgendwelche komischen Hautausschläge auf, dann kann man ein bisschen Fieber bekommen, ist abgeschlagen, dann kriegt man Gelenkbeschwerden. Dann kann sie zwischendurch wieder ganz verschwinden und Jahre später zum Beispiel als schwerwiegende neurologische Erkrankung auftreten oder Schäden an Gefäßen machen, also sozusagen Aneurysma ist bekannt durch die Syphilis. Das heißt, die Syphilis ist eine sehr tückische Erkrankung, weil manchmal die schwerwiegenden Folgen Jahre, nachdem man sich infiziert hat, erst auftreten.
Aber wieso kommt das so spät? Also was passiert mit, also verschwinden die Bakterien oder treiben die sozusagen ihr Unwesen im Körper dann weiter?
Die treiben
oder nur an anderen Orten?
Die treiben die letztlich weiter, aber auch die Immunreaktion gegen diese Bakterien, wenn sie nicht erfolgreich ist, führt eben zum Beispiel zu Entzündungen an Gefäßen oder im Gehirn, sodass man am Ende ganz wenig noch Erreger, manchmal gar keine mehr nachweist, aber die daraus folgende Immunreaktion schwerste Schäden hervorruft. Deswegen, also die Erkrankung ändert sich im Verlauf. Bei einigen heilt sie ja auch. Also auch eine Syphilis kann mitunter, wenn auch selten, ohne Therapie heilen. Aber, das möchte ich betonen, sie ist sehr, sehr gut heilbar. Deswegen würde ich dafür werben, lassen Sie sich testen und lassen Sie sich behandeln. Es ist sehr einfach, eine Syphilis zu heilen.
Wie wird dann getestet?
Man macht einen Suchtest sozusagen, den sogenannten TPAA. Man weist also Antikörper nach.
Im Blut aber.
Im Blut. Es reicht eine normale Blutuntersuchung. Man kann auch aus dem Gewebe direkt sozusagen Erreger nachweisen. Das ist bei der Syphilis äußerst aufwendig. Da ist die Serologie viel einfacher. Die muss man interpretieren können. Man braucht am Ende 4 Werte, um sicher sagen zu können, ob man eine aktive Syphilis hat. Und wenn die dann aktiv ist, kann man die sehr schnell und gut behandeln. Es gibt Antibiotika. Therapie der Wahl ist immer noch Penicillin. Bis heute keine bekannten Resistenzen, aber für diejenigen, die halt eine Penicillinallergie hätten, gibt es zum Beispiel auch Doxycyclin oder andere Antibiotika, die hochwirksam sind.
Keine Resistenz heißt, die Bakterien reagieren noch gut auf das Antibiotikum und gehen kaputt.
Genau so ist es. Genau. Es gibt ein Antibiotikum, was wir früher eingesetzt haben, wo es nicht mehr so gut wird, ist Azithromycin. Aber ansonsten, die gängigen Antibiotika heilen eine Syphilis sehr, sehr gut. Wir haben jetzt selber gerade eine Studie dazu gemacht und können sagen, wenn man eine Syphilis früh erkennt und behandelt, können wir die auch heilen.
Wie sieht es aus mit der anderen großen herkömmlichen Infektionskrankheit, der Gonorrhoe, oder manche kennen das auch unter dem Namen Tripper?
Tripper ist weit schwieriger, weil wir leider über die Jahrzehnte gelernt haben, immer neue Antibiotika, die wir gegen Tripper einsetzen, entwickeln relativ schnell Resistenzen. So gesehen haben wir in Deutschland uns entschieden, relativ hoch dosiert zu behandeln, mit gutem Erfolg. Also im Vergleich zu anderen Regionen in der Welt behandeln wir mit Cephalosporin, Ceftriaxon in hoher Dosierung. Und wir haben im Augenblick keine große Resistenzproblematik, wenn sich jemand hier in Deutschland infiziert hat. Aber wir alle sind ja auch reiseaktiv und im Urlaub hat man vielleicht auch ein paar glückliche Momente, wo man sexuell aktiv wird und kann sich dann bleibendes Andenken mitbringen. Das heißt, bestimmte Regionen, zum Beispiel Südostasien oder Florida, da haben wir sehr, sehr ausgeprägte Antibiotikaresistenzen, wo wir dann auf Reserveantibiotika ausweichen müssen.
Das heißt, da in diesen Regionen ist das Problem gewesen, dass zu niedrig dosiert wurde?
Aus unserer Sicht, ja.
Dass dann die Bakterien tatsächlich unempfindlich geworden sind.
Leider. Deswegen also auch bei sexuell übertragbaren Erregern nimmt man in manchen Ländern erstaunlicherweise immer Dosierungen, die man nicht verstehen kann. Also lieber einmal richtig behandeln, als andauernd und hinterher unwirksame Medikamente zu haben.
Es gibt ja auch einige Erreger, bei denen denkt man erstmal nicht daran, dass sie sexuell übertragbar sind, aber sind es tatsächlich. Also zum Beispiel Hepatitis B, ne? Also bei jüngeren Leuten eigentlich kein Thema, weil die als Kind schon geimpft worden sind, bei älteren aber schon.
Ja, auch die Hepatitis C kann übrigens übertragen werden und das nicht nur bei Chemsex. Also auch die Hepatitis ist gut übertragbar. Das von daher, bei sexuell aktiven Menschen kann ich nur dringend zur Hepatitis B-Impfung raten, weil der beste Schutz natürlich gegen Erkrankungen ist die Hepatitis B-Impfung und kann ja auch bei Immunsupprimierten eingesetzt werden. Es gibt also neue Impfschemata, die auch hier eine ausreichende Impfantwort hervorrufen. Das verbessert sich permanent. Das ist ein sehr, sehr guter Schutz.
Hepatitis C gibt es noch keine Impfung.
Aber auch da die gute Nachricht, wenn ich es früher diagnostiziere durch die neuen direkt aktiven antiviralen Medikamente, ist die Hepatitis C im Gegensatz zur B inzwischen heilbar.
Über eine Virusfamilie sollten wir noch reden, Herpesviren.
Ja.
Früher gab es immer eine klare Trennung, Herpes 1, Lippenherpes und dann gab es Herpes 2, Genitalherpes. Die Grenzen verschwimmen.
Naja, wir sind alle erwachsen. Man kann sich ja auch vorstellen, dass die Lippen auch mal in eine Region geraten können, zum Beispiel genital, man sich dort auch küsst. Das heißt also, diese Trennung, alles ist nur genital oder oral, passt halt nicht auch zu dem, was wir sexuell erleben wollen. Von daher gibt es Herpesviren, egal ob eins oder zwei, überall. Also inzwischen gibt es bei uns, wenn wir untersuchen, sogar häufiger HSV-1, also den an der Lippe, nachweisbar auch genital. Das ist aber für den Betroffenen oder den Betroffenen eigentlich egal. Schmerzhaft ist beides und unangenehm. Von daher sollte man eben auch da früh behandeln. Was eine gute Nachricht ist, bei Herpes Simplex Virus 2 gibt es allerdings erste Forschungen, die an einem Impfstoff forschen, was natürlich auch da wieder eine große Erleichterung wäre. Und wahrscheinlich werden wir, bevor wir einen Impfstoff gegen Herpes Virus 1 haben, wahrscheinlich einen gegen 2 haben, was natürlich dann zumindest einen Teil der Infektionen auch hier verhindern könnte.
Weil großes Problem ist, ist auch sehr schmerzhaft, an Infektionen. Ne?
Ja, es ist sehr unangenehm. Also Herpes zeichnet sich ja durch den Schmerz auf und Ulzeration ist eine sehr unangenehme Erkrankung.
Zweites Problem ist, wenn das Virus einmal im Körper ist, geht es nicht wieder raus. Das heißt, es kann auch immer wieder Rückfälle geben, wenn das Immunsystem so ein bisschen in die Knie geht oder angegriffen ist.
Ja. Es reaktiviert und leider dann auch immer gerne an derselben Stelle. Das lernen wir dann, das heißt dann Herpes simplex in loco recidivans, ist für die Leute extrem belastend. Und wenn man an Immunsupprimierte denkt, sollte man auch an die Menschen mit Neurodermitis oder sogenannte Atopiker denken, die häufig dann im Schambereich immer wieder auftretende Herpesinfektionen haben.
Impfungen sind ja immer eine gute Nachricht eigentlich. Wenn es sie gibt. Eine Impfung gibt es in Deutschland gegen humane Papillomaviren.
Ja.
Schon länger und eben empfohlen nicht nur für junge Mädchen, sondern auch für Jungen. Da hat sich einiges getan, also auch in der Zusammensetzung des Impfstoffs dann. Ne? Also, dass mehr Risikovarianten abgedeckt werden, bei denen eben das Risiko besteht, dass sie entweder eben zu einem bösartigen Tumor langfristig führen könnten oder eben auch zu unangenehmen Falkwarzen.
9 verschiedene HPV-Viren werden inzwischen abgedeckt, sodass der überwiegende Teil der HPV-Viren, die grassieren, nenne ich mal so, wirklich in der Impfung enthalten sind und damit einen Schutz bieten. Was ich wichtig finde, auch gegen die Feigwarzen, die nicht unbedingt bösartig werden, wird geschützt.
Aber unangenehm, ne?
Ja, also ich weiß nicht, wer die Höhlen fallen lassen will und riesige Warzen an seinen Geschlechtsorganen, am Penis oder an der Scheide hat. Das ist schon sehr einschränkend und beschämend. Das ist eine Erkrankung, die eigene Sexualität sehr einschränkt. Die anderen 7 Typen sind natürlich gegen die sogenannten High-Risk-HPV-Typen, also HPV-Typen, die Krebs erzeugen können. Und von daher kann zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs, aber auch Enddarmkrebs, also Analkrebs, verhindert werden. Und was inzwischen immer klarer wird, auch viele der Krebsarten, die im Mund entstehen, also Zungenkrebs, Wangenkrebs, können dadurch auch massiv reduziert werden, weil auch hier humane Papillomviren für die Entstehung dieser Krebsarten mitverantwortlich sind.
Hm. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Impfung sozusagen angekommen und angenommen worden ist in Deutschland. Wie ist die Situation im Moment? Also sind noch nicht so viele Menschen geimpft wie in Australien zum Beispiel, ne?
Ja, wir haben da Nachholbedarf. Aber man muss wahrscheinlich auch üben, mit Eltern so etwas anzusprechen im Alter, wo Kinder noch gar nicht sexuell aktiv sind. Weil genau da soll man ja impfen. Also bei einem Kind, bevor es sozusagen die eigene Sexualität entdeckt. Und das sind dann ja überwiegend Kinderärzte. Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren gebessert. Es wird thematisiert oder bei der ersten Untersuchung beim Gynäkologen von jungen Mädchen und Frauen. Und von daher glaube ich, das wird besser. Bei den Mädchen sind wir schon ganz gut, bei den Jungen sind wir noch weit hinterher. Es gab eine Umfrage an bayerischen Schulen, was bekannt ist über Geschlechtskrankheiten. Das Ergebnis war bescheiden, will ich mal sagen, aber ganz wenig war bekannt tatsächlich über die HPV-Impfung. Also da besteht Aufklärungsbedarf und da die Impfung ist übrigens gut verträglich. Also es gibt ja Impfungen, wo man sicherlich darüber diskutieren kann. Und man braucht sich auch keine Angst mehr haben. In Australien ist wirklich fast das ganze Land durchgeimpft. Es sind keine schlimmen Komplikationen aufgetreten, auch bei Kindern nicht. Von daher kann man
auch keine Verschiebungen hin zu anderen Risikovarianten?
Es ist relativ breit im Augenblick. Natürlich werden dann irgendwann die Varianten selektiert, die übrig bleiben, aber es sind wirklich nur noch wenige.
Syphilis, HIV, Affenpocken und Co., sexuell übertragbare Krankheiten, unser Schwerpunktthema heute. Und unser Gast im Studio, Dr. Stefan Esser vom Universitätsklinikum in Essen. Und es sind eine Menge Fragen gekommen. Vielleicht nehmen wir eine, die ist noch übersichtlich. Da gab es noch mal eine Nachfrage zu den Behandlungsmöglichkeiten der Hepatitis C. Wie gut funktioniert die Behandlung heute und wie funktioniert sie, fragt ein Hörer.
Also die Therapie hat sich erheblich vereinfacht. Man kommt mit 1 bis 3 Tabletten am Tag hin. Also es gibt eine Eintablettentherapie, die muss man im Schnitt über 12 Wochen nehmen. Eine 3-Tablettentherapie meistens über 8 Wochen. Und gegen alle verschiedenen Typen der Hepatitis C, also eine einfache, zuverlässige Behandlung. Es gibt Besonderheiten, wenn jemand sehr, sehr spät kommt, schon eine ausgeprägte Zirrhose hat, dann und einen sehr schwerwiegenden Befall, dann muss man etwas forcierter behandeln. Aber für die normale Hepatitis C reicht die gerade beschriebene Therapie.
Ein Hörer fragt, wie sieht das aus mit sogenannten Lecktüchern für geschützten Oralverkehr? Er sagt, es wäre gut, wenn sowas in Drogeriemärkten und Apotheken angeboten würde. Der Preis sei auch ein Problem, also im Vergleich zum Preis eines Kondoms. Also man könnte sich das selber herstellen, aber es sei eben auch sehr zeitaufwendig und ein Libido-Problem.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also man muss sich eben überlegen, welche Schutzmaßnahmen man ergreifen möchte und wie effektiv das eigentlich ist. Von daher, Lecktücher, sind mir wenig Daten zu bekannt, wie effektiv die letztlich schützen.
Wie sehen die aus? Was machen die? Okay, müssen wir nochmal nachfragen später, genau. Ja, aber sozusagen jeder wählt die Methode aus, die funktioniert und die Daten gibt es dazu nicht, wird nicht extra erhoben.
Oder? Also mir sind keine Lecktücherdaten, ganz ehrlich gesagt, nicht bekannt. Also wie weit das untersucht wird, wie das dann schützt vor einer sexuell übertragbaren Erkrankung über eine andere, ist mir nicht klar.
Ein Hörer hat angerufen und berichtet, er hat einen HHV-8-Virus, aber eben nicht HIV und fragt, wie sieht das dann aus mit dem Verlauf? Also, weil macht sich Sorge wegen des Hauttumorrisikos.
Also HHV-8 ist assoziiert mit sogenannten Kaposi-Sarkomen. Die treten aber in erster Linie bei Menschen auf, die immunsupprimiert sind und in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Also HHV-8 haben sehr, sehr viele Menschen, viel mehr als davon wissen. Und die meisten werden überhaupt nicht krank. Und das Kaposi-Sarkom, was bei Erwachsenen daraus entstehen kann, HHV-8 ist ja bei Kindern eine Kinderkrankheit. Und von daher braucht man sich nicht zu viele Sorgen machen. Und das Kaposi-Sarkom ist ein Tumor der Lymphbahnen, den man heute aber gut kontrollieren kann und behandeln kann. Also man braucht sich da nicht übermäßig Sorgen machen. Es gibt darauf spezialisierte Zentren. Wenn also auch mal ein Kaposi-Sarkom entstehen sollten, stellen Sie sich dort bitte vor. Es gibt zahlreiche Behandlungsmethoden, wie man das Kaposi-Sarkom kontrollieren kann. Der Begriff Sarkom löst ja sehr viel Angst aus. Das ist ja normalerweise ein hochbösartiger Tumor. Das gilt nicht für das Kaposi-Sarkom. Normalerweise ist Kaposi-Sarkom aber bei seiner Entstehung an Immunschwäche gebunden, besonders häufig bei HIV-positiven Menschen. Aber auch im Alter, wenn die sogenannte Immunseneszenz auftritt, sehen wir gehäuft Kaposi-Sarkom.
Ja. Ein Hörer hat eine ganz praktische Frage. Er sagt, seiner Erfahrung nach sind Ärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten oft entweder ausgebucht oder nehmen keine neuen Patienten auf. Und er fragt, was macht man denn dann ganz praktisch? Wie sieht das aus? Kann man sozusagen auf Ärzte für Infektiologie ausweichen oder auf Kliniken?
Ja, also wenn man eine Geschlechtskrankheit vermutet oder hat, sollte man das auch unbedingt tun. Man möchte ja nicht mehrere Wochen warten mit eitrigem Ausfluss, sondern das gehört natürlich zeitnah behandelt. Von daher ja.
Und, Stefan Esser, Professor Stefan Esser vom Universitätsklinikum Essen, wird gleich weiter Ihre Fragen beantworten. Vorher wollen wir uns aber noch einen Aspekt unseres Schwerpunktthemas genauer anschauen, nämlich Familienplanung und sexuelle Gesundheit. Dr. Julia Bartley ist Fachärztin für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie. Sie ist ärztliche Leiterin des Kinderwunschzentrums TFP in Berlin und sie ist im Vorstand von Pro Familia in Berlin und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Bartley.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Gucken wir uns doch erstmal, wenn es um Familienplanung geht, geht es ja zum einen um Verhütung, zum anderen eben auch ums Kinderkriegen. Welche Infektionen machen denn das Kinderkriegen schwieriger?
Ja, vor allen Dingen sexuell übertragbare Entzündungen, Erkrankungen und dann nachfolgende Entzündungen der Eileiter, die dadurch verkleben können. Zu diesen Bakterien, die das verursachen können, gehören zum Beispiel Chlamydien oder Ureaplasmen, aber natürlich auch die Gonorrhoe sind Erkrankungen, die zu solchen Schäden führen können.
Mhm. Nun gehen Männer und Frauen ja nicht direkt zum Arzt und sagen, ich will schwanger werden, sondern die versuchen es erstmal. Wann sollte man aufmerksam werden und vielleicht auch mal ärztlichen Rat einholen, gerade wenn es um solche Infektionen geht?
Also ich glaube, die Umfragen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Jugendsexualität, die letzte, das ist die sogenannte 9. Welle, diese Informationen sind auch alle im Internet abzurufen, gibt eigentlich ein ganz gutes Bild da, wie es über die Sexualaufklärung bei Jugendlichen in Deutschland steht. Und die Ergebnisse sind gar nicht so schlecht, sondern zeigen eigentlich, dass wir ein wunderbares Netzwerk haben für die Beratung und Aufklärung von Jugendlichen und dass sie dieses Beratungsnetzwerk auch annehmen. Weil diese Befragung von über 6.000 Jugendlichen bis zum Alter von 25 Jahren hat ganz klar ergeben, dass im Trend die meisten Jugendlichen vor dem ersten Geschlechtsverkehr schon zu einer Beratung gehen. Also zu einer Beratungsstelle, wie zum Beispiel bei der Frauenärztin, aber eben auch den Beratungsstellen wie Pro Familia oder anderen Netzwerken, die es dazu gibt. Und das zeigt sich anhand des Durchschnittsalters zum einen, dass Jugendliche haben, wenn sie den Frauenarzt zum Beispiel das erste Mal aufsuchen, das ist jünger als das Durchschnittsalter beim ersten Geschlechtsverkehr. Und es zeigt sich auch in den Angaben der jugendlichen Frauen zumindest, dass sie schon im Alter von 14 Jahren in 38% einen Frauenarzt aufgesucht haben. Mhm. Und im Alter von 18 Jahren sind das dann schon fast 90%.
Ja, aber geht es bei dieser Beratung dann um sozusagen auch die richtige Wahl des, wenn es um Familienplanung geht, eben der Verhütungsmethode? Da geht es ja auch immer um so eine Abwägung, also Sicherheit auf der einen Seite, Nebenwirkungen auf der anderen Seite. Und das, dann muss man auch nach der jeweiligen persönlichen Situation gucken, welche Rolle spielen denn mögliche Ansteckungsrisiken bei dieser Abwägung oder auch spielt die dann auch eine Rolle bei der Beratung?
Ganz sicher, aber das sind natürlich in den Einzelgesprächen ist das schwer zu eruieren, welchen Stellenwert jetzt in diesen Beratungsangeboten insgesamt jetzt das Thema sexuell übertragbare Erkrankungen Prävention macht im Vergleich zur Prävention eben Verhütungsschutz. Aber das ist ein Thema und so wird es auch von den Frauenärzten verstanden, dass man das über das eine nicht beraten kann, ohne das andere auch mit zu besprechen.
Hm. Aber wird das tatsächlich auch gemacht? Also viele Patienten sagen ja, weiß nicht, also das ist so ein Thema, was meine Ärztin eigentlich nie anspricht.
Ich glaube, es fällt den Gynäkologen sicherlich etwas einfacher, über die Verhütungsmittel zu sprechen, den Verhütungsschutz, die Sicherheit, die Nebenwirkungen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Thema Sexualität als solches und auch die sexuell übertragbaren Erkrankungen als besonderes Risiko vielleicht dem einen oder anderen etwas schwerer fällt, das zu besprechen. Und ich meine, das ist ja auch etwas nachvollziehbar und naheliegend, weil Sexualität ja ein intimes Thema ist und man muss dann eben in diese Intimität sozusagen einbrechen. Aber das ist schon unsere Aufgabe auch als Frauenärzte und Beraterinnen für Verhütung und sexuelle Aufklärung, eben diese Hürden dann zu nehmen für die Jugendlichen und letztendlich, wenn sie in so einem hohen Prozentsatz auch zu Frauenärzten oder Beratungsstellen gehen, bedeutet das ja auch, dass eigentlich ein Bedarf der Beratung sehr hoch ist und gerne angenommen wird.
Hm. Aber was würden Sie sich denn ganz konkret auch von Gynäkologinnen, Urologinnen oder Hausärzten, Sie sind ja oft die ersten Ansprechpartner, was würden Sie sich von denen wünschen? Also, dass sie auch anlasslos über solche Themen mal reden?
Ja, die müssen es proaktiv ansprechen. Also selbst wenn jetzt ein Teenager zur Beratung, zur Verhütung kommt, ist es Aufgabe dann der Berater auch über die Möglichkeit der sexuellen übertragbaren Erkrankungen aufzuklären und auch die Sexualität als solches anzusprechen, was sie für Erfahrungen haben, was sie für vielleicht Sorgen haben, wo sie eine Aufklärung brauchen, worüber sie ihre Informationen beziehen, weil das sind ja auch alles wichtige Hinweise darüber, was an Wissen da ist und wo vielleicht erhebliche Lücken sind. Also ich denke, da ist das Wichtigste, erstmal zu fragen und zu erfassen, wo der junge Mensch gerade steht.
Dr. Julia Bartley, Fachärztin für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie. Sie ist ärztliche Leiterin des Kinderwunschzentrums TFP in Berlin und sie ist im Vorstand von Pro Familia Berlin. Frau Bartley, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Die Sprechstunde im Netz. Auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast. Jetzt abonnieren.
Ja, sexuell übertragbare Krankheiten, unser Thema heute in der Sprechstunde. Wir haben viele Fragen bekommen, die meisten per Mail. Und die wollen wir vorsichtig mal abarbeiten mit Professor Stefan Esser vom Universitätsklinikum in Essen. Herr Esser, eine Mail von einer Hörerin ist, sollte bei Vorliegen einer ruhenden, also symptomlosen Lippenherpes generell von oralem Kontakt abgesehen werden, um eine Übertragung zu vermeiden? Wie sieht es mit der Übertragung auf andere Körperregionen aus, wenn beide Partner bereits infiziert sind?
Nein, also man braucht dann nicht intime Kontakte vermeiden. Vielleicht, wenn man einen sichtbaren, aktiven Herpes hat, dann ja. Aber wenn keine Läsionen gerade vorliegen, sollte man weiterhin miteinander intim normal bleiben. Letztlich ist die Durchseuchung so hoch, dass eigentlich fast jeder Mensch Herpesviren hat. und letztlich, dass auch durch Tröpfcheninfektionen übertragbar sind. Kissing Disease sagt man ja nicht umsonst. Also ich halte es nicht für notwendig, bei dieser Erkrankung auf jeden Sex oder jeden Kuss zu verzichten. Gerade wenn beides schon haben, braucht man sich eigentlich nicht mehr schützen.
Ja. Von einem Hörer haben wir eine Mail bekommen, der macht sich Sorgen, also oder fragt, wie sieht es aus, wenn eine Syphilis behandelt worden ist bei einem Elternteil? Kann das sozusagen auch Folgen für die nächste Generation haben? Also spricht da dermatologische Erkrankungen an bei Kindern, ob es da irgendeinen Zusammenhang geben könnte?
Also eine ausgeheilte Syphilis ist nicht mehr ansteckend, aber es gibt die kongenitale Syphilis, übrigens in einigen Ländern mit erschreckender Zunahme derzeit. In Deutschland sind wir in der guten Situation, dass zu Beginn der Schwangerschaft eine solche Infektion ausgeschlossen wird. Und auch hier kann man wieder erfolgreich behandeln und damit die Übertragung auf das Kind vermeiden. Also eine durchgemachte Syphilis, die geheilt ist oder ausgeheilt ist, hat keine Folgen für das Kind.
Mhm. Ein Hörer ist um die 40, berichtet, dass er seit ein paar Jahren immer wieder Probleme mit Genitalherpes hat und er fragt, ist die Dauerbehandlung mit Acyclovir, also ein Medikament, was sich gezielt gegen die Herpesviren richtet, auch in Kombination mit der Einnahme von anderen Medikamenten denkbar möglich? Also er sagt zum Beispiel Antidepressiva oder PrEP, also das ist eine vorbeugende Medikamententherapie, damit man sich nicht mit HIV ansteckt. Und fragt, soll ich die Dosis erhöhen? Kann ich mir Hoffnung machen, dass es irgendwann eine Impfung gibt?
Ja, also die Hoffnung auf die Impfung ist da, aber ich möchte erstmal was zur Therapie sagen. Man kann unbedenklich über viele Jahre, gibt eine große Studie über 10 Jahre, Acyclovir als Medikament zur Vorbeugung gegen rezidivierende Herpesinfektionen nehmen, auch mit anderen Medikamenten. Das Einzige, was man bitte zwischenzeitlich kontrollieren will, ist, ob die Niere gesund ist. Und eine,
weil das der Stoffwechselweg ist, wie genau. Die Medikamente verarbeitet werden vom Körper.
Und ich kann selber was dafür tun, dass ich wenig Nebenwirkungen bekomme mit Acyclovir. Ich kann eben auch reichlich trinken. Und das über den ganzen Tag verteilt, weil wenn man die Niere gut spült, das ist auch konnte sich gezeigt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Acyclovir Nebenwirkungen hat, viel geringer. Also gerne einnehmen. Und es hat sich eben gezeigt, dass die regelmäßige Einnahme von Acyclovir durchaus einen guten Schutz über einen langen Zeitraum darstellt. Man sollte natürlich zwischendurch nach einiger Zeit auch mal Auslassversuche machen. Vielleicht braucht man dann die dauermedikamentöse Therapie nicht mehr. Aber für einen bestimmten Zeitraum, wenn man häufig solche Rezidive hat, ist das eine gute Therapie.
Am Telefon eine Hörerin aus Baden-Württemberg. Schönen guten Morgen.
Ja, schön.
What?
Hallo?
Ja, wir hören Sie fein. Bitte sehr.
Ich habe folgende Frage. Ich leide unter Lewis Conata. Ich habe mit 18 Jahren hat man mir eröffnet, ich war plötzlich auf einem Auge blind, dass ich eine Geschlechtskrankheit habe. Und ich wurde dann auch behandelt. Und der Arzt hat noch zu meiner Mutter gesagt, Sie können froh sein, dass Ihre Tochter nicht schon mehr Schäden hat. Die hatte ich aber. Es war schon Krieg, es hat da keiner danach geguckt. Mein Vater ist aus dem Krieg nicht wiedergekommen. Und ich habe in meiner Kindheit habe ich Schmerzen gehabt, ganz komische Zustände, dann war es wieder weg, dann war es ein paar Jahre, waren die Symptome ganz leicht und dann manchmal ganz schwer, so dass ich gedacht habe, ich sterbe. Und das hat sich immer wiederholt. Ich habe schon oft gesagt, ich bin schon 1000 Tote gestorben. Und jetzt zur Zeit habe ich so Koordinationsprobleme beim Laufen. Und meine Frage ist einfach, in den 18 Jahren, bis ich 18 war, wurde ich ja nicht behandelt, war ich ja nicht behandelt. Ist das, was worunter ich jetzt leide, eine Spätfolge?
Ja, das ist absolut möglich. Also die Syphilis ist eine Erkrankung, die viele verschiedene Organe befallen kann, hatten wir eben ja schon angedeutet. Auch die Nerven, auch Schmerzen können darauf auftreten. Es gibt sogenannte lancierende Schmerzen, die beschrieben werden, sodass ich das gut finde, dass Sie angerufen haben, weil sich an Ihnen auch zeigt, welche schwerwiegenden Folgen unter einer Syphilis aufgetreten sind oder bei Ihnen oder auch auftreten können. Ja, letztlich muss man allerdings sagen, wichtig ist natürlich, dass Sie auch behandelt worden sind gegen die Syphilis, leider erst mit 18, aber dass Sie davon Folgeschäden nach so einer langen Syphilis haben, ist absolut nachvollziehbar.
Mhm. Gibt es ja viele Berichte aus dem 18., 19. Jahrhundert, wo es eben noch keine Medikamente, keine Antibiotika gab, was das für dramatische Folgen haben kann.
Also auch in der Kriegsgeneration, das ist jetzt schwierig anzusprechen, gab es viele Vergewaltigungen, die sind oft verschwiegen worden oder eben in dieser furchtbaren Zeit erlitten worden. Und da gab es viele verschleppte Syphilis-Infektionen. Bei der letzten Sendung, die ich dazu hatte, haben viele Frauen und Menschen aus der Zeit angerufen und darüber berichtet. Ich bin sehr dankbar, dass sie sich dazu gemeldet haben.
Ja, ich sag Grüße nach Süddeutschland und am Telefon ist Nora Gulke. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Meine Frage ist, ob sich eine HPV-Impfung auch für Erwachsene lohnt. Und zwar auch, wenn man schon mal einen auffälligen Papptest hatte.
Ja, das ist in heftiger Diskussion. Es gibt Daten, dass die HPV-Impfung nur präventiv wirksam ist. Das heißt, bevor ich sexuell aktiv geworden bin und mich noch nicht angesteckt hat, eine Schutzwirkung hat. Aber es werden immer wieder Daten auch publiziert, wo gezeigt worden ist, dass die Rezidivhäufigkeit, also die Häufigkeit, dass immer wieder solche Veränderungen auftreten, durch die Impfung reduziert werden. Von daher, da ist die wissenschaftliche Lage unklar. Und von daher muss man für sich gemeinsam mit seiner Ärztin, seinem Arzt entscheiden, lässt man sich trotzdem impfen, obwohl die Evidenzlage, also die wissenschaftliche Lage nicht eindeutig dazu ist.
Alles klar, danke.
Ich danke Ihnen. Nora Gucke war das. Und am Telefon ist Herr Skibbe. Schönen guten Morgen.
Jugendliche, mal einen Spruch. Hast du Tripper, Siff und Schanker? Bist du lange noch kein Kranker? Erst wenn die Pfeife qualmt und zischt, dann kannst du sagen, mich hat's erwischt.
Wo haben Sie den denn her?
Ich bin jetzt 82, das heißt, also ist schon ein bisschen länger her. Ja, Tripper und Syphilis ist ja bekannt, aber was ist Schanker? Ich habe gehört, es gibt einen harten und einen weichen Schanker.
Ja. Also der harte Schanker ist tatsächlich der Begriff für die Syphilis, und zwar das Frühstadium. Und der weiche Schanker ist eine eher in den Tropen verbreitete Erkrankung, hochschmerzhaft durch Hämophilus Ducri. Es sind also zwei unterschiedliche Erreger. Der eine führt zu riesigen Lymphknoten und eiternden riesigen Fisteln. Und das andere führt ja zu eben besprochenen Syphilis. Das, was Sie aber durch Ihren Spruch sehr gut erwähnt haben, nicht alle Geschlechtskrankheiten machen Symptome. Wir waren ja eben auch bei den jungen Frauen und auch bei Männern, wo es zum Beispiel um die Zeugungsfähigkeit geht. Und wir wissen zum Beispiel von Mykoplasmen und Chlamydien, dass die eigentlich gar keine Symptome haben und manchmal erst dann auffallen, wenn dann sozusagen der Kinderwunsch besteht. Von daher hat man sich zumindest entschieden, bei jungen Frauen ein kostenfreies Screening anzubieten auf Chlamydien, um eben genau das zu vermeiden. Leider gibt es das noch nicht für Männer und deswegen darf ich vielleicht eben zu dem Interview noch was sagen. Wenn wir gucken, wie junge Menschen informiert sind, dann haben Frauen häufig schon ihren Termin beim Gynäkologen gehabt. Für die Jungs und Transgender oder abinäre Persönlichkeiten, wo gehen die eigentlich hin? Die sind nicht alle beim Urologen gewesen. Ich glaube, dass es da geschlechtsspezifische Unterschiede bei Jugendlichen
gibt. Ist auch die Frage, ob die Urologen sich zuständig fühlen würden.
Das auch. Von daher, glaube ich, gibt es bei Frauen eine bessere Möglichkeit, Sexualität zu thematisieren. Und dadurch, dass man eben vielleicht eine Gynäkologin oder Gynäkologen des Vertrauens hat, wird das auch thematisiert. Bei den Jungs sehe ich das als viel problematischer an.
Ja, also ich war das erste Mal so zwischen 25 und 30 beim Urologen. Also vorher auch nicht, weil ich glaubte, ich brauche das nicht. Aber meine Frage ist beantwortet. Dann danke ich Ihnen erstmal.
Ja, ich danke Ihnen. Gut. Tschüss. Tschüss, Herr Skibbe. Und wir haben noch einen Hörer am Telefon. Grüße nach Bremen. Hallo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe mal eine Frage. Eine Impfung gegen Hepatitis B, die wurde bei mir mehrmals versucht und es schlägt nicht an. Jetzt ist für mich die Frage, Hepatitis C lässt sich inzwischen ja scheinbar gut behandeln.
Ja.
Wie sieht das bei einer Infektion mit Hepatitis B aus?
Ja, da gibt es auch gute Nachrichten. Die kann man auch behandeln. Die heilt dann zwar nicht komplett ab, aber man kann sie komplett kontrollieren mit Virostatika. Und die müssen dann im Regelfall lebenslang eingenommen werden. Aber das Risiko einer Zirrhose oder ein hepatozelluläres Karzinom, also Leberkrebs zu bekommen, kann durch die Therapie abgewendet werden. Ja, die ist behandelbar, aber nicht heilbar. Allerdings heilen natürlich einige Hepatitis-Fälle auch von alleine aus, auch bei der C. Aber wenn Sie einmal eine chronische haben, gehört die angemessen mit einem Virostatika bei der Hepatitis B behandelt.
Und es ist auch nicht so, dass nach einer Impfung, die nicht funktioniert, ich automatisch trotzdem ein eigenes, besseres Immunsystem habe, was mich davor schützt oder sowas.
Doch, es gibt Untersuchungen, dass jede Impfung lohnt, auch wenn die Antikörper nicht ausreichend sind. Es gibt ja eine T-Zell- und eine B-Zell-Antwort. Die B-Zell-Antwort wird ausschließlich gemessen. Das hört man ja jetzt auch immer häufiger bei Covid und anderen Impfungen. Also Impfen lohnt sich. Sie sollten sich aber nochmal mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt besprechen. Es gibt jetzt auch neuere geboosterte Impfstoffe, wo die nochmal die Antwort gegen B verbessern. Vielleicht können Sie da nochmal nachlegen und dann vielleicht doch noch eine bessere Immunantwort erreichen. Trotzdem war es richtig, dass Sie sich geimpft haben, weil das, obwohl jetzt der Titer vielleicht nicht ausreichend war, schon einen gewissen Grundschutz ermöglicht.
Ah ja, ich hätte noch eine andere Frage.
Ja, bitte.
Zu Kondylomen, da gibt es im Moment nur eine Flüssigkeit, die man da drauf tupft, ob es da noch was anderes gibt, weil das scheint irgendwie nicht so gut zu wirken.
Das ist oft so, ja.
Können Sie ein bisschen Kontext erzählen? Da geht es jetzt um HPV und
Feigwarzen.
Feigwarzen,
ja. Also im Schambereich können ja Warzen und andere unschöne Gewächse entstehen. Die Ursache sind humane Papillomviren. Und letztlich ist so, wenn einmal so eine Läsion entstanden ist, kann man entweder solche Tinkturen bekommen, womit Patientinnen und Patienten das selber abtragen können. Oder wenn das gar nicht klappt, dann sollte man das operativ abtragen. Da gibt es zum Beispiel elektrokaustische Abtragung oder auch Laserbehandlung. Also da würde ich mir dann einmal auch bitte helfen lassen durch Ärztin oder Arzt, wenn da man alleine nicht mehr mit zurechtkommt. Es gibt sehr unterschiedliche Tinkturen, die kann man auch wechseln. Und es gibt auch eine Immunbehandlung mit sogenanntem Imiquimod. Auch das kann die Immunantwort stimulieren und dann zum Weggehen der Warzen führen. Also es gibt sehr viele Behandlungsmöglichkeiten. Da würde ich mich nochmal nachberaten lassen.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Grüße Sie nach Bremen. Es sind noch eine ganze Reihe Fragen tatsächlich auch zu Papillomviren gekommen. Eine Hörerin hat uns gemeldet und schreibt, ich habe den Hochrisiko-HPV-Typ 16 und sie hat von diversen Ärztinnen und Ärzten unterschiedliche Aussagen darüber bekommen, ob jetzt ein Kondom zum Beispiel die Ansteckung des Partners durch Geschlechtsverkehr verhindert. Das reicht dann von ein Kondom verhindert, sehr sicher die Ansteckung, bis hin, naja, zu 50% vielleicht. Also, und es ist für Sie, Sie sagt, es ist schwierig für mich, mit diesen Aussagen umzugehen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Allerdings, Ärzte sind ja, kommen dann immer ins Schleudern, wenn es keine guten Studien gibt. Es gab ja jetzt, sagen wir mal, nicht, 5000 Kondombenutzer, die untersucht worden sind, wie die HPV-Betreiber und 5000 Nicht-Kondombenutzer. Von daher gibt es keine guten, zuverlässlichen Prozentangaben, wie gut der Schutz ist. Gerade bei HPV muss man leider sagen, das ist extrem ansteckend und sehr umweltstabil. Das ist,
Umweltstabil?
Ja, kriegt man nicht so schnell mit Desinfektionsmitteln oder Pflege weg. Man kann also extrem reinlich, extrem gut desinfiziert sein, alles Mögliche machen. Die haften auch an Gegenständen. Und von daher ist gerade bei HPV die Frage sehr berechtigt. Und die Antworten sind deswegen so schwammig, weil man davon ausgehen muss, wenn man längere Zeit mit einer Person intim ist und noch so aufpasst, ist trotzdem sehr hohes Ansteckungsrisiko da. Umgekehrt muss man allerdings sagen, dass häufig Partner oder Partnerin entweder schon immunisiert sind, weil sie schon Kontakt hatten und sich dann gar nicht mehr anstecken können oder sich impfen lassen sollten. Also von daher, es gibt eine Schutzmöglichkeit, aber die Ansteckungsmöglichkeit ist bei HPV extrem hoch.
Hm. Noch eine Frage, war HPV, also im Kontext von HPV, bei der Gynäkologe oder die Gynäkologin macht einen Pap-Abstrich bei Frauen. Was passiert bei Männern?
Bei Männern normalerweise wird das ja kaum untersucht.
Warum eigentlich nicht?
Weil es sozusagen keine Leitlinie dafür gab. Wo es eine Leitlinie dafür gibt, ist bei HIV-positiven Männern und bei Transplantierten. Und hier werden zumindest im Enddarmbereich entsprechende Untersuchungen empfohlen. Und tatsächlich kann man auch dort entsprechende Abstriche machen, die hilfreich sind. Das heißt, man macht einmal einen Abstrich auf bösartige Zellen, ähnlich wie man das bei dem Gebärmutterhalskrebs kennt, und man macht einen Abstrich auf bösartige HPV-Viren, also Hochrisiko-HPV-Viren. Und am besten ist natürlich allerdings die klinische Untersuchung, auch mal wirklich nachgucken, dass da nichts gewachsen ist, weil von außen kann man es ja nicht immer sehen.
Sie hatten vorhin, war ja schon mal das Thema, wie sieht es aus mit der Impfung, auch wenn man älter ist. Da sind gerade von Männern auch viele Fragen gekommen, ob das sinnvoll ist, das nachzuholen, auch wenn man 30 ist und schon mal Geschlechtsverkehr hatte?
Also man sagt, wenn man mehr als 3 Partnerinnen und Partner im Leben gehabt hat und nicht geimpft ist, dann wird man wahrscheinlich schon HPV-Kontakt gehabt haben. Von daher ist natürlich die Frage, wie habe ich bis dahin gelebt? Dennoch, ich sage mal, die Immunogenität des Impfstoffs lässt natürlich mit dem Alter auch nach. Zum Beispiel für HIV-positive Männer, die Sex mit Männern haben, wird die Impfung sogar noch bis zum 45. Lebensjahr empfohlen. Also die Impfung ist nicht falsch, je älter man wird, aber die beste Wirksamkeit hat es eben bei Kindern und Jugendlichen. Das heißt, man kann nicht sagen, nein, soll man nicht machen, aber die Kostenübernahme ist eben nur bis zu einem bestimmten Alter durch die Krankenkassen abgedeckt. Das heißt aber nicht, dass wenn man sich danach impfen lässt, das in irgendeiner Form falsch wäre. Ich weiß nicht, das ist eine differenzierte Antwort, ist nicht so eindeutig, ja, wie man das hören möchte. Aber wenn ich sexuell aktiv
Moment,
wäre...
Moment, aber das heißt, wenn die Krankenkassen das nicht übernehmen, kann man das, müsste man das selber übernehmen dann?
Müsste man selber übernehmen, aber es ist durchaus medizinisch ärztlich vertretbar, eine solche Impfung durchzuführen.
Ja, eine Hörerin sagt... oder schreibt, sagen Sie doch bitte noch was zu Ureaplasmen. Also was, weil sie sagt, ein Arzt sagt, muss man nicht behandeln und der andere sagt, könnte man schon machen.
Ja, da ist eine Diskussion entbrannt bei Mykoplasmen, die darf ich bitte damit reinnehmen. Und Ureaplasmen, Ureaplasmen sind eher Erreger, die eine Besiedlung darstellen und in den meisten Fällen eigentlich keinen Krankheitswert haben, sodass man die tendenziell eher nicht behandelt. Außer eben in der Reproduktionsmedizin, weil man da Angst hat vor Entzündungen, die die Produktivität möglicherweise von Kindern einschränken können.
Syphilis, HIV, Affenpocken und Co. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen haben. Dank unserem Studiogast, Professor Stefan Esser vom Universitätsklinikum in Essen.